Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Die Superassistenz fürs Sumo-Kreuzheben. Welche Rep-Ranges sollte ich in den Assistenzen wählen? Und das ist die beste Kopfposition fürs Training.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen.
Zur 100. Folge nicht vergessen, schickt eure Trainingspläne, eure Trainingsvideos ein. Links findet ihr in den Shownotes at falk.incredible, maxi-producer, huna-dh, birdgang.powerlifting. Am besten Links von Dropbox, Google Drive oder auf YouTube, was euch am besten passt. Einfach, dass es verfügbar bleibt und wir uns das in Ruhe angucken können. Und dann könnt ihr an der 100. BirdGang Powerlifting Podcast Folge teilnehmen.
Ein absoluter Traum für alle.
Es ist wirklich so. Es ist wirklich einfach so. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host Mr. Maximilian Rabe. Und
wer ist denn da?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das dieses Jahr nochmal sage. Glaubt's mir, Leute.
Hättest
aus dem wunderschönen Wien. Mr. Kona Maus! So, ich bin ja massiv übersteuert, aber das war jetzt für die Ansage sehr wichtig.
Übersteuerung.
Der Enthusiasmus, die Ekstase, meine Freunde. Wann warst du das letzte Mal hier? Vor 20 Folgen oder so? Wie ist die Lage, mein Freund?
Weiß gar nicht. Ich habe schon mal den Joke gebracht mit die Lage ist Psi, oder? Erinnert ihr euch noch?
Psi?
Scheiße, ich glaube, den habe ich schon mal gebracht. Sonst würde ich sagen, die Lage ist Psi. Kennst du das, Falk?
Nee.
Das ist von Chelo und Abdi. Und dann fragt der Moderator, was ist denn Psi? Und dann erklärt er ja, die Lage ist angetäuscht, angepsied. Und er erklärt das auch Psi einfach mit Psi. Nein, die Lage ist eigentlich sehr, sehr gut. Eigentlich alles bestens. Leben ist gut, Leben ist ein bisschen stressig jetzt im letzten Semester des Masters und halt sehr viel Arbeit und ja, aber sonst ist Leben, muss ich sagen, sehr, sehr gut.
Schaffst du immer noch im Gym?
Ja, die Motivation sinkt sehr. Und ich bin auch froh, glaube ich, wenn das dann so ein bisschen mal, ne, dann nochmal ausläuft, aber so prinzipiell. Was macht Maxi da jetzt?
Ich glaube, der hat gefurzt.
Ich glaube auch.
Und hat es dann in sein T-Shirt über die Nase. Wenn ich mehr davon habe. Nee, ich wollte Lisa unterdrücken, aber der kommt gleich nochmal wahrscheinlich. Okay, dann platzt mir einfach das Auge.
Nee, also prinzipiell alles gut. Aber die Frage ist natürlich, wie geht's euch denn,
ihr zwei? Ja, wir reden ja jede Woche, wie es uns geht hier.
Menschenskinder. Ja, ich habe gehört, du hast deinen Magen wieder repariert.
Ja, voll. Also der ist, glaube ich, wirklich auf dem Weg der Reparatur. Ich habe ihn halt eingeschickt, so Amazon Repair Service. Nee, ich würde sagen, der ist wirklich jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Körpergewicht geht auch sehr nach oben. Ich war jetzt die letzten Tage
prall aus.
Bisschen am Kränkeln, aber trotzdem heute früh mit 97,7 eingewogen.
Das ist ja für die letzten Monate, Jahre schon wieder stabil.
Das
muss
ist
man
auf
sagen.
Jeden Fall knackig, ja. Hatte ich lange
das
nicht mehr.
Das ist der Vorteil, wenn du immer kränkelst, dann wirst du nie so richtig krank. Falk wird einfach nie krank. Ich habe meine schon durch jetzt die Saison.
Ja, also ich war jetzt halt so, ne, Sonntag, Montag, Dienstag krank. Ich war schon letzte Woche Samstag, so SPD Samstag, habe ich schon gemerkt, boah, mein Hals tut schon sehr weh. Und auch so ein bisschen dieses...
Ich habe schon gemerkt, ich fühle meine Beine nicht mehr, aber Blut gespuckt.
Ja, so schlimm war es noch nicht, aber ich habe schon gemerkt, das wird heute auf jeden Fall knackig, aber auch nichts, was ein doppelter Scoop-Booster nicht reparieren könnte.
Bist du auch Arzt? Krass.
Aber jetzt mal eine ehrliche Frage. Ne? Also man sagt ja immer, wenn du krank bist, darfst du nicht ins Training. Aber jetzt mal ehrlich. Wie viele Leute kennt man, die wirklich so einen leichten Husten haben oder so ein bisschen zu Nase und sagen, ich steppe ins Training? Also das ist in Wien, ja, sag ich ehrlich, ein Großteil.
Ja, das zum guten Ton.
Ja, ich habe ja vor ein paar Folgen schon mal die Peaking-Story von meinem Trainee Pascal erzählt, der auf Antibiotika ins Training gerannt ist und passt schon alles. Und dann lief der Wettkampf nicht so geil. Aber also klar, viele machen das. Ich habe aber, muss ich fairerweise sagen, auch so ein, zwei Trainees, meistens weiblich, die sind da ein bisschen vorsichtiger, was ich natürlich auch sehr begrüße, denn krank ins Training immer nicht so geil. Aber sonst so die toxischen Männer, die sind da natürlich viel zu hart für diese Welt und dann gehst du halt so leicht angeschnupft auch mal ins Gym. Da zieh ich mich ja auch dazu. Nehme ich mich ja nicht raus.
Ja,
bin ja,
ja
auch nicht frei von Schuld. Da bin ich auch einer von denen. Aber ja, also ich finde, da gibt's auch so eine gewisse Toleranz, so einen gewissen Toleranzbereich. Ich sage auch immer so, wenn es dir halt nicht komplett beschissen geht und du eigentlich nur das Gefühl hast, die Nase läuft ein bisschen oder Hals kratzt ein bisschen, aber ansonsten ist kreislaufmäßig und performancetechnisch alles okay. Ja, ei.
Ich meine, guck mal, wir haben das alle schon mal gehabt, dass man zwei Tage auch so ein bisschen, was Falk halt sagt, und dann ist halt weg, ne? Ich habe neulich wieder da gute Ansage von meinem Coach bekommen. Geh halt nicht ins Training, wenn du noch Symptome hast. Also wenn man schon mal krank war, das finde ich auch eine ganz gute Orientierung. Und was ich mich dann immer selber frage, wenn man so überlegt, kann ich schon wieder ins Training, wäre ich jetzt bereit, so einen Intervallsprint zu machen? So ein paar mal 100 Meter Sprints. Fühle ich mich dafür schon fit?
Da fühle ich mich aber auch die Antwort, nicht fit, wenn ich gesund bin.
Naja, aber würde ich mir das zutrauen, ohne dass ich mich dann so voll husten würde? Weißt du, was ich meine? Oder dass dann die Krankheit wieder zurückkommt direkt?
Ja, also prinzipiell, ja, ich verstehe es, aber also ich finde jetzt ein 100 Meter Intervallsprint ist jetzt nochmal was anderes wie, weiß ich nicht, ein 3x5 Beugen, wenn es jetzt nicht der 1RM-Versuch, der 5RM-Versuch gerade ist. Weißt du, was ich meine? So, das ist
ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde, generell die Frage, würde ich mir zutrauen, jetzt mal zu sprinten? Und wenn man da schon sagt, so, boah, nee, ich glaube danach kannst du mich wieder den Rest des Tages ins Bett legen, dann ist es, glaube ich, vielleicht Jim noch keine gute Idee.
Also ich habe die Hals'sche Rotzlinie gegründet dafür, also als Begriff. Jetzt lass den etabliere ich jetzt. Nämlich, wenn du, ne, so hier, ich zeig dir jetzt, wir haben ja leider keinen Videopodcast, aber das hier ist so die Hals'sche Rotzlinie. Und wenn du unten drunter Symptome hast, nicht gut, also zum Beispiel Husten oder du rotzt halt, dann aber alles, was so über Kopf ist, also so auf, so beim Kopf, ist okay.
Wenn du merkst, dass der Wurmfortsatz, aka Körper, noch funktioniert.
Richtig.
Der Wurmfortsatz vom Kopf.
Ja, also ich muss auch da sagen, ich glaube, jeder ist ja auch schlau genug, dann ins Training zu gehen und wie wir es jetzt ja gerade schon vor dem Podcast besprochen haben.
Ich glaube, alle sind dumm. Nein.
Einfach vorsichtig zu machen. Einfach vielleicht mit einer leichten Session reinstarten und nicht gleich reinstarten mit, okay, hier geht's also weiter.
Also ich glaube, da, ja, ich sage auch immer zu meinen Trainees, wenn die sagen, ich weiß noch nicht genau und jetzt, aber eigentlich könnte ich schon wieder die letzten 3 Tage, ich weiß nicht, ob ich halt quasi noch nicht voll fit bin oder ob ich noch ein bisschen krank bin, so, ne? Und dann sage ich auch immer, erstmal gucken, ob man eine Stunde spazieren, ob man danach erstmal ein Sauerstoffzelt braucht.
Boah, yeah.
Und wenn das easy geht.
Natürlich braucht man nach einer Stunde spazieren ein Sauerstoffzelt, Maxi.
Und die zweite Sache halt dann eine Session einfach ins Gym gehen und dann nur Warm-ups machen und dann merkt man meistens schon, ob man halt durch ist.
Ja.
Aber ich glaube, die schwerste Frage ist immer, setze ich jetzt schon aus das Training, obwohl du noch nicht so richtig krank bist? Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nee, man nimmt noch die letzte schwere Einheit mit und dann kann man beruhigt in die Krankheit gehen. Also so mache ich es leider immer. Kein Rat. Aber ja, also ich würde mich nicht wundern, wenn ich damit auch immer so den ganzen Bums 2-3 Tage verlängere auszusehen.
Ja, gut. Ich kenne einen Österreicher hier, der ist krank ins Training, hat eine Herzmuskelentzündung bekommen.
Oh, scheiße.
Und ich als alter Hypochonder war da natürlich, nein, Mann, was, wenn ich jetzt eine Herzmuskelentzündung bekomme? Dann habe ich erfahren, okay, der ist mit Fieber irgendwie ins Training gestapft. Und
Alter, Digga, wie kommt man aus solchen
Ja, Dingen? Weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen, ja, ich glaube, da muss man sich ein bisschen, muss man nicht übertreiben, aber auch nicht
untertreiben. Ich glaube, wenigstens da können wir uns einigen, wenn man Medikamente braucht, um überhaupt ins Training gehen zu können, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Also die Warnsignale stummschalten, da vielleicht nicht so der Move.
Kona, wie sieht's bei dir aus mit Coachingplätzen? Bist du noch free? Hast du noch Platz?
Platz habe ich immer. Ich bin tatsächlich jetzt über, es waren wieder so einige Fluktuationen, aber es kam auch einiges wieder mal dazu. Nice. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch weiterhin über ein paar neue Athleten und hoffe natürlich, dass ich auch das ein oder andere neue Versuchskaninchen bekomme. Ja, natürlich.
Also wenn ihr Versuchskaninchen werden wollt, meldet euch bei Kona oder bei Maxi und mir und wir leiten euch an Kona weiter. Ansonsten könnt ihr euch auf unsere Waiting-List setzen lassen. Könnt euch dafür einfach auf Instagram informieren. Und jetzt geht's weiter mit den regulären Themen der Folge.
Also ich hab ein paar Sachen.
Bitte, ja.
Hab ich ja schon mal angesprochen. Und was du jetzt so in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen mitbekommen habe, hier und da. Erstmal muss ich aber einen dicken Shoutout geben an Silvio.
Silvio
ist jetzt wirklich schon lange im Coaching. Und wir sind jetzt kurz vorm nächsten Wettkampf. Wie hieß der nochmal? Die haben so komische Namen da unten.
Silvio
SPD heißt der auf Instagram.
Junge, ihr Hunde.
Kona, wie lange hast du den jetzt
schon im Coaching? Ich meinte den Wettkampf, Mann. Ach nee, das ist jetzt
tatsächlich... Baden-Württemberg Cup.
Ja, das ist jetzt die Landesmeisterschaft Baden-Württemberg. Die haben dann irgendwie noch eine... ich weiß nicht, wie das jetzt in Sachsen oder in Berlin ist, aber da gibt's ja einfach nur Landesmeisterschaft. Aber ich habe jetzt auch schon mal in Bayern...
Überhaupt erstmal eine Landesmeisterschaft,
ja das erste Jahr. Oberbayerische und die Niederbayerische und die Schnackselhuber-Meisterschaft. Also da gibt es wirklich alles.
Die Kampfkramper.
Dementsprechend, ja. Aber wie gesagt, Shoutout nochmal an Silvio, weil das Training jetzt in den letzten Wochen war extrem, extrem, extrem produktiv. Und ich muss echt sagen, da merkt man mal wieder, wie... sehr stumpfes, aber gut geplantes Training funktioniert und es war wirklich absolut nicht fancy und es waren so richtig klassische Block-Progressionen von sowas wie erst Triples, dann Doubles, dann Singles, dies, das. Aber wir haben richtig viel auch so rausgefunden, was bei ihm gut funktioniert. Zum Beispiel so Ansätze, die ich jetzt sonst jemandem nicht geben würde, der jetzt gerade frisch ins Coaching zum Beispiel kommt. Aber mit Silvio kann man extrem hohe Intensitäten durchgehend pushen. Wir hatten jetzt so eine richtig gute Bank-Performance. Da hat er an seinem Primary-Tag 155 für 2 gedrückt. Und das war auch jetzt ein PR. Und das war wirklich so mit den Wochen davor. Da hatten wir dann an seinem Secondary-Tag 2 Tage vorher 142 für 4 gedrückt. Und ich habe so gemerkt, also das ist ja schon relativ, relativ knackige Intensität. Und man hat dann so richtig gemerkt, je mehr Intensität dieser Tag hat, desto geiler wird der Primary. So, jetzt ist die Frage, drücken wir ein Dreier at 10, um dann am Primary extrem guten Single zu drücken? Also ich bin mal gespannt, wo da dann die Grenze ist oder wie dann das Limit auftritt, wie sich das bemerkbar macht. Aber das ist einfach zum Beispiel so eine Sache, so ein gerade Banktag, so ein Tag zwischen 1 und 3, wenn der dritte Tag der Primary ist, ist ja meistens der zweite einfach ein bisschen leichter geplant. Entweder leichter geplant, tempolastiger geplant, vielleicht so als Priming geplant mit längerer Pause auf der Brust, bla bla, sowas in der Art. Deswegen war es jetzt auch mal cool, das rauszufinden, in welche Richtung das noch gehen kann. Fand ich sehr, sehr interessant.
Ach, das war dann quasi an dem Zwischentag. Also ihr habt einen okay.
Also
wie viele Tage vorher ist das dann?
2 Tage vorher.
Ach, nur einen Tag Pause und dann macht der Feuer richtig knackig.
Ja.
Ja, krass. Also ja, ich glaube auch, ne, manche Leute brauchen eher so eine mittelschwer, leicht, sehr schwer Reihenfolge.
Ja.
Und andere brauchen dann halt eher so eine lineare Progression, ne, über die Woche.
Ja, lustigerweise haben wir dann an seinem ersten Tag, das war immer so ein Three-Count-Tag, dann auch noch ein Single mit reingepackt, einfach, dass der so ein bisschen mehr Übung mit Three-Count-Pausen bekommt, mit längerem Pausenhalten bekommt. Und dann war dieser Single auch so im Bereich 140 bis 145. Dann war eben der Secondary Bank Tag in der Woche dann auch noch bei 142 für 4. Und dann so eine richtig krasse Performance, die wir dann eben am Primary hatten. Und das hat mich echt gewundert, weil, wie du schon sagst, mittelschwer, leicht, schwer ist, glaube ich, eher so die Reihenfolge, die man da gehen würde. Oder vielleicht auch noch schwer, leicht, schwer, sowas. Aber
hartweich.
Ja, ja, war interessant zu sehen.
Ja, ich habe, also ich finde das auch krass, wie doll sich das manchmal unterscheidet. Ich habe zwei relativ leichte Lifter mit kurzer ROM und die eine macht halt an ihren Tertiary, Quaternary, also an den Zwischentagen quasi, Larsen Achter, so super leicht. Und die andere macht, ich glaube, Tempo Single und dann 3-4 Tempo Doubles, die halt richtig schwer sind. Also ich glaube, die Doubles sind dann auch alle über 80% auf jeden Fall. Und ja, vorher halt auch anders probiert, ohne Single, mit Single, und muss einfach, ohne Intensität passiert da nichts, ne? Und andere brauchen eher so high-rappigen Kram. Ist schon manchmal spannend, wie sich das unterscheidet, obwohl die gleich gebaut sind vielleicht.
Die sind gleich gebaut, aber trotzdem build different.
Junge.
Ich muss auch noch einen kleinen Shoutout ans Video von, ich glaube, es war von Sean Noriega auf Powerlifting Now geben, mit dem Bell Squat Hinge, Bell Squat RDL. Mhm. Habt ihr das gesehen, ja?
Ich glaube, es war nur das Assistance-Video von Kreuzheben, ne?
Ja, stimmt, es war das Assistance-Video. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich muss auf jeden Fall sagen, richtig, richtig cooles Video gewesen, richtig viel mitgenommen und auch bei ein paar Leuten implementiert und eigentlich sehr gute Ergebnisse dadurch erzielen können, auch wenn die Übung an sich wirklich Pain ist. Und ich verstehe schon, dass über 15 Wochen zu machen, ist jetzt nichts, was richtig viel Spaß macht. Aber ich muss sagen, war auf jeden Fall geil. Also kann ich empfehlen, für Leute, die wirklich mit dem Hinge Probleme haben, da einfach ein bisschen in das Muster zu kommen.
Eine Frage an euch, wenn ihr ADLt, macht ihr den Move wie dieser Vogel mit Öl, der dann immer ins Wasserglas tippt und lasst ihr den Kopf quasi, also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, insane Beschreibung.
So dieser, ja, also dieser Glasvogel, der dann durch das, die Ölfüllung immer so ins Wasser reintippt.
Also von Maxi möchte ich nicht gecute werden. So.
Du musst einfach der Ölvogel sein. Sei der Ölvogel.
Mach mal den Öl. Ja, ich weiß.
Nee, das ist ja eine Frage. Macht ihr euren ADL genauso, dass der Kopf immer in Linie mit dem Körper bleibt?
Ja.
Oder guckt ihr geradeaus?
Nee.
Weil ich war vorher immer, also beim Kreuzheben, ich krieg das auch ganz schwer gerade raus, das ist gerade Thema. Ich habe auch gemerkt, es ist unmöglich, dass ich an zwei Sachen gleichzeitig denke, wenn eine Sache davon sein soll, zieh den Kopf nicht nach oben. Und ja, damit habe ich lange gestruggelt und merke jetzt aber auch, wie krass sich das auswirken kann, weil du halt einfach versuchst, ja, irgendwie deinen Stack zu retten, obwohl der noch nicht mal gebaut war, so nach dem Motto, weißt du? Also du gibst direkt den Stack eigentlich auf, wenn du den Kopf hochziehst. Und das ist aber übel schwer, das rauszukriegen. Und ein Cue, der bei mir jetzt mega funktioniert hat, beim ADL, um das irgendwie so ein bisschen hinzukriegen, ist, dass ich mir einfach vorstelle, jede Rap, ich gehe in Position für schweres Langhantelrudern. Also gar nicht, ich mache jetzt eine ADL, sondern ich gehe mal runter, als würde ich jetzt die, keine Ahnung, 120 Kilo, 150 Kilo rudern wollen. Und dann positioniere ich mich irgendwie intuitiv besser im Stack und stabiler und auf Mittelfuß und lass halt den Kopf in Position. Ansonsten, es ist so schwer rauszukriegen, irgendwie bei mir den im Stack zu halten, aber das hat echt geil funktioniert.
Ja, ich kann da gar nicht so richtig relaten, muss ich sagen, weil ich das nie so richtig gemacht habe mit dem Kopf. Erstmal Shoutout an meinen Bruder Johannes Lukas, der 2014, glaube ich, schon weitreichend propagiert hat, dass man den Kopf so ein bisschen als Verlängerung des Rückens neutral halten soll. Und das habe ich mir dann damals schon angeeignet und seitdem mache ich das auch. Deshalb ist es für mich jetzt kein Riesenthema. Dafür werde ich ja natürlich auch gehatet. Shoutout an Moritz Pecher, dass ich auf den Boden gucke beim Beugen. Aber das ist, ja, also ich gucke halt dahin, wo mein Gesichtsfeld quasi ist und halte meinen Kopf halt neutral zum Rücken als Verlängerung
Und dadurch, durch die Vorlage, die ich beim Beugen habe und durch die Vorlage, die ich beim Heben habe, schaue ich da dann wahrscheinlich eher auf den Boden. Versuche das gar nicht so sehr, mein Lift dahin zu bewegen, wo ich hinschaue, sondern versuche das besser im dreidimensionalen Raum wahrzunehmen und mich selbst zu verschieben.
Aber beugst du auch so? Das wäre mir gar nicht. Also, ich habe irgendwie im Kopf, dass du auch gerade ausguckst, aber. Nee. I was wrong, I guess.
Ja.
Ja, tatsächlich. Tust du nicht. Ja, das habe ich gestern zum ersten Mal auch beim Beugen probiert und es ist halt krass, wie doll sich alles verschiebt, weil wenn man das halt. Also, wenn man das mal probiert, gleich vorweg sage ich euch, es fühlt sich an, als würdest du auf dem Wackelball squatten oder als würde sich die Erde auf einmal drehen, wenn du squattest, weil es halt wirklich so ungewohnt ist.
Die dreht sich aber auch so, ne? Also nur als.
Als Hater sagen, die Erde ist rund.
Hey, die Erde ist eine Scheibe wie in der Mikrowelle, so dreht sie sich.
Aber sie dreht sich.
Ja, ja, okay. Hey, Handshake, wir bringen die Kulturen zusammen. Kann ja verschiedene Ansichten haben. So, also ich glaube, also ich würde auf jeden Fall mittlerweile sagen, es ist eher eine schlechte Angewohnheit, einfach den Kopf gerade zu halten, die sich aber halt brutal stark verankern kann und man sollte sich darauf gefasst machen, wenn das einmal ändert. Das ist erstmal eine Relearning-Phase und man kann sich auf nichts anderes konzentrieren, weil sich einfach alles verändert. Also deine Wahrnehmung und dein Sichtfeld natürlich, auf einmal bewegt sich alles, während du squattest, also dreht sich halt nach vorne. Und gleichzeitig aber ändert sich komplett das Gefühl für Fußdruck. Und ich habe auch gemerkt, dass das mitunter auch einfach Sachen löst, die man vorher einfach über Cueing probiert hat. Ne, dass die gar nicht daran mangeln, dass man irgendwie die Ausführung nicht richtig macht, sondern dass die einfach intuitiv schon funktionieren, wenn man das halt fixt, so ein bisschen die Kopfposition. Also, Kopfposition, mal drauf achten.
Ich habe eine lange Zeit jetzt probiert, mal im Sumo-Heben den Kopf aufrechter zu haben, also einen aufrechteren Blick zu haben, weil ich mir davon erhofft habe, dass ich, manchmal macht man einfach Sachen, weil man denkt, so, die funktionieren das vielleicht besser. Jetzt. Ja, genau. Und ich finde, es ist der Wahnsinn, was da alles passiert. Also, was bei mir passiert ist, ich habe mich viel zu tief reingesetzt, habe irgendwie dadurch versucht, viel zu aufrecht zu sein. Mein kompletter Schwerpunkt ist einfach nach hinten gekippt. Wenn ich mich dann reingezogen habe, ist das Erste, was eigentlich passiert ist, dass die Hüfte viel höher gegangen ist, als an dem Punkt, wo ich sie eigentlich hatte, obwohl ich ja aufrechter war. Und jegliches Gefühl für den richtigen Wedge-Punkt ist verloren gegangen. Und das war wirklich, ich habe jetzt nicht probiert, irgendwie so nach oben zu gucken, sondern wirklich so vielleicht statt auf dem Boden einen Meter vor mir, 4 Meter vor mir.
Ja.
Ich hab's, und ich hab's auch wirklich lange probiert. Ich hab das sicher über 8 Wochen probiert. Es ist einfach, nicht ein Pull hat sich gut angefühlt. Nicht ein einziger Pull. Und ich hab's auch nicht geschafft, trotzdem mich nicht zu tief zum Beispiel reinzusetzen, weil es ist automatisch gekommen, weil ich, wenn ich irgendwo dahin gucke, setze ich mich ein bisschen tiefer rein. Und das waren vielleicht dann Zentimeter. Aber wir wissen ja alle, so ein Zentimeter ist ja schon viel. Das ist ja eine Menge. Das ist riesig.
Egal, was die anderen sagen.
Und das gerade bei meinem Heben, was finde ich, das hat auch wenig Spielraum eigentlich. Das gerade so technisch, weil ich auch noch diese Quad-Probleme hatte, das war einfach nur Müll. Also wirklich, da war nichts gut. Nichts. Das hat für richtig Kacke gewesen.
Ich glaube, ich kann dieses Phänomen auch erklären. Zumindest so grob, was dann passiert. Also ich habe es ganz oft, wenn ich Leute zu mir ins Coaching bekomme, die halt wie Maxi einfach jahrelang schon so gehoben haben, dass sie einfach ein bisschen nach oben geguckt haben oder nach vorne. Und ich versuche das, also eigentlich eine der ersteren Handlungen da, das rauszukriegen. Weil,
automatisch so ein Brett umgebunden.
Ja, genau. Also einfach so Besenstiel mit so einem so Kabelbinder um den Hals und dann nee.
Und Coaching machen wir dann auch in Sport, aber.
Ja, aber einfach erstmal das. Was die Orientierung für den Lifter und den Körper angeht, hat das einfach massive Auswirkungen. Denn also das, was Kona jetzt schon gesagt hat, mit diesem, man versucht sich irgendwie zwanghaft aufrechter zu positionieren oder so, oder man kriegt das Gefühl und dann fliegt eigentlich eher alles auseinander, hängt, glaube ich, daran, dass man sich schon sehr am Kopf orientiert. Also wenn man, wir nehmen jetzt einfach Heben als Beispiel, wenn man beim Heben sehr nach oben guckt oder ein bisschen weiter nach oben, als man hält den Körper, den Kopf neutral, dann habe ich das Gefühl, wenn man sich dann in Rückenextension begibt, dass man immer versucht, den Kopf irgendwo hinzuziehen. Also der Kopf ist dann so der Hauptorientierungspunkt von, wo bewege ich meinen Körper hin. Und wenn man sich halt zu sehr darauf einlässt oder zu sehr daran festbeißt eigentlich, dann verliert man so ein bisschen das Gefühl für das, was eigentlich passieren soll. Deshalb versuche ich, den Fokus immer zu verschieben, den Kopf neutral zu halten und den Fokus eher so auf den Nacken-Schultergürtel-Bereich zu legen und zu sagen, also wenn du aufstehst oder wenn du dich hochdrücken möchtest beim Heben, dann willst du nicht deinen Kopf hochziehen, sondern du möchtest wie bei einer Leg Press oder wie bei einer Beuge, die du jetzt in so einer Vorrichtung oder in einer Smith Machine machen würdest, möchtest du deinen Nacken nach oben schieben und dann die Extension am Ende machen. Und das, finde ich, hat bei vielen sehr, sehr gut geholfen, das Heben so ein bisschen zu fixen, statt aus diesem, wir orientieren uns einfach am Kopf oder an den Augen und der Rest wird schon irgendwie machen und dann wird alles krumm und schief und hängt irgendwie und dann fällst du komplett aus dem Stack. Ja, das Gleiche gilt dann für die Beuge und bei der Bank ist es tatsächlich nicht so sehr das Problem.
Ja. Also ich kann auch verstehen, warum das bei manchen Leuten in Anführungszeichen erstmal gut funktioniert und warum die sich das dann angewöhnen. Ist es so ein bisschen das Problem an der falschen Seite lösen. Das Problem mit einem anderen Problem lösen, so nach dem Motto.
Ja, voll, voll.
Es gibt so ein Phänomen, sag ich mal, oder ein Prinzip, das nennt sich Sagittal Centering. Und das ist einfach ein fancy-schmancy-Wort für Sagittal, das einfach von der Seite drauf gucken und Centering einfach, dass die Wirbelsäule oder der Körper besteht ja aus mehreren abwechselnden Lordosen und Kyphosen. Das heißt, wir haben eine, boah, darf ich jetzt nicht falsch rum sagen, eine Kyphose am Kopf, eine Lordose in der Halswirbelsäule, eine Kyphose wieder an der Brustwirbelsäule, dann eine Lordose wieder im unteren Rücken und das zieht sich halt die ganze Zeit so durch und die gleichen sich aber quasi aus. Ansonsten, wenn wir die ganze Zeit nach vorne einen Drall haben oder nach hinten einen Drall. Wenn man jetzt beim Lifting anfängt, eine dieser Kyphosen und Lordosen umzukehren, zum Beispiel, indem man die Hüfte quasi auf einmal kippt, also mit einem runden Rücken quasi hebt, dann versucht der Körper das an einer anderen Stelle entweder gleich zu machen, also man rundet überall ein, oder man versucht es irgendwie auszugleichen. Mhm. Ist aber blöd, weil die Struktur ist da halt nicht am stärksten. Und wo das halt gut funktioniert, erstmal ist bei Leuten, die eingerundet sind oder halt mit sehr, sehr hoher Hüftposition starten. Weil Kona sagt schon, man setzt sich dann erstmal mit aufrechtem Kopf viel aufrechter rein. Und damit versucht man mit diesem hochgerissenen Kopf quasi auszugleichen, dass man am anderen Ende schon eingerundet ist. Und es fühlt sich dann für den Lifter so an, ey, ich runde mal total ein und mit diesem Kopf hochreißen kämpfe ich dagegen an. Deswegen fühlt sich dann vielleicht erstmal besser an oder man orientiert sich dann halt nicht mehr so übergebeugt. Aber das ist natürlich voll der falsche Lösungsansatz, weil man sich damit immer mehr in die Probleme reinarbeitet und die Kompensation, weil man halt gar nicht erst lernt, man geht nicht so ran, ich habe einen guten Stack und wenn es dann super schwer wird, versuche ich halt, klar, dann kompensiert jeder ein bisschen, rundet ein bisschen ein, zieht dann vielleicht ein bisschen mehr hoch, wenn es super schwer wird. Aber wenn man das so macht, sagt man, ich habe von Anfang an keinen Stack und versuche nur mit dem hochgezogenen Kopf meinen von Anfang an schon gescheiterten Stack irgendwie zu retten. Und ja, also deswegen fühlt sich es manchmal vielleicht erstmal gut an, aber langfristig musste ich auch merken, dass man damit einfach nur noch mehr Probleme schafft.
Amen, mein Bruder.
Mein nach unten blickender Bruder.
Ich joine euren Club der Glasvögel. Wie heißen denn die Viecher?
Wippvogel.
Wippvogel?
Wippvogel, würde ich jetzt sagen. Trinkvogel. Oder
bist du eigentlich auch ein Wippvogel?
Ein Trinkvogel, auch Wippvogel, Pickvogel, Saufpieper. Schluckspeck.
Saufpieper,
so habe ich. Also Saufpieper bin ich auf jeden Fall.
Nickente oder Nickvogel oder die uralte Glaskolbenente.
Oh Gott, das sind ja alles so geile Begriffe. Ja. Also ich finde, das sind auch unsere neuen Spitznamen. So Kruno die Glaskolbenente, Maxi der wieder Trinkvogel, der Trinkspatz.
Falk der Saufpieper. Saufpieper finde ich geil. Sehr stark. Was wolltest du fragen? Die Bird Gang
perfekt. Ob du auch ein Dipvogel bist. Ob du auch schon mal ein bisschen mit Dip reinstartest.
Ja, ja, ich mache jetzt auch ein paar Dips. Die sind allerdings sehr leicht, muss man sagen. Aber ich dippe auch etwas. Ich muss aber sagen, ich vibe gar nicht mit der Übung. Null. Also, ich habe es mir immer gewünscht, dass ich sie mache. Jetzt mache ich sie und denke mir so, weiß ich nicht, Digga, muss das? Also, eigentlich eine coole Übung so, aber ich weiß auch nicht. Also, ich mache so ein 2x8, ne, und auch noch sehr leicht, einfach um den Strukturen da so ein bisschen mal Zeit zu geben, reinzukommen.
So fair, wie du kannst.
Direkt singelt. Direkt Max out.
Ich mach sonst die halt jetzt
so. Du brauchst das Gewicht, was zwischen deinen Beinen baumelt, so, dann ist das erst so die erfüllende Übung.
Ich glaube aber, ich sag ehrlich, mein größtes Problem ist, ich habe noch keinen passenden Dipgürtel gefunden. Weil das gefühlt wirklich, manchmal liegt bei uns einer rum, der ist perfekt. Da denke ich mir so, geil. Kein Problem, läuft easy. Und manchmal schwingt es dann so in der Gegend rum, also. Ich weiß auch noch nicht. Ich muss
ja, ich kenne das Problem, aber beim Dippen auch. Und da könnte Maxi jetzt natürlich die. Maxi jetzt natürlich die Werbetrommel rühren.
Komisch, warum ist denn unsere Frauenquote so krass gesunken in letzter Zeit? Shoutout an alle Ladies, die hier zuhören. Wir freuen uns, dass ihr unseren kindischen Humor aushaltet und hier die Informationen rausfiltert.
Dass ihr uns noch toleriert.
Die rar gesäten Informationen. Ja, aber ich glaube, Falk, du hast ja auch vorher so eine Kombi gemacht. Ich glaube, so Game Changer, der ein bisschen günstiger ist, ist, dass man sich erstmal einfach nur so einen vielleicht einen Zusatzkarabiner und eine Daisy Chain kauft.
Ja. Also ja. Ich habe hier, es gibt ja irgendwie diese zwei Standardgrößen an Daisy Chains, die man sich einfach so kaufen kann. Also einmal diese, ich glaube 80 Zentimeter und dann 110. Und ich habe mir die 110er dann gekauft, weil wir im Gym nur eine 80er hatten. Und ich habe mich da natürlich mal mit Dip-Profi Tonio Zeitler auseinandergesetzt und er meinte, ja, du sollst schon eine haben, dass das Gewicht so wirklich zwischen deinen Füßen hängt und du das mit den Füßen fixieren kannst.
Ach, wirklich?
Ja, das macht übelst den Unterschied. Also wenn du aufhörst so zu knien, auch erstmal nur, dass du checkst, wie du die Hüfte, dass du dich nicht so überstreckt reinhaust, sondern einfach die Beine senkrecht hast und die absenkst, das macht echt einen Unterschied.
Ich dachte, ja, du hältst ja quasi das Gewicht dann fest damit. Mit den Adduktoren.
Boah, nee, ja. Da ist er.
Du machst aber mit den Füßen, du klemmst mit den Füßen dann ein.
Ja. Und und so eine Daisy Chain mit 110 cm kann man sich, glaube ich, für 8 Euro auf Amazon kaufen. Die Dinger kriegst du halt quasi niemals kaputt. Ich habe jetzt auch eine übrig, mehr oder weniger, weil der gute Maxi mir den King of Weighted Belt geschenkt hat. Ein L, glaube ich. Also es gibt ja jetzt mehrere Größen und ich habe jetzt den größeren geholt. Genau, da hat sich das Problem dann quasi erübrigt, aber also man hat ja meistens diese Gürtelvorrichtung, ne? Also einfach dieses Ding, was man sich dann so um die Hüfte schnallen kann, mit diesen Haken dran und dann holt man sich einfach ein Set Karabiner, das geht, glaube ich, bei 4 Euro los, holt sich so eine Daisy Chain für 8 Euro, kann sich das dann so zurechtbinden, wie man will, ist dann bei ungefähr 12 bis 16 Euro, je nachdem, was man sich da jetzt genau kauft.
Drei Karabiner braucht man am Ende. Einen zum Gürtel zusammen machen und dann jeweils einen, um die Seiten zu befestigen.
Genau. Und ich habe, glaube ich, hier so ein Sechser-Pack oder so mal für.
Kann man sich sonst auch einfach im KitKat mitnehmen?
Wenn man da halt gerade mal ist.
So, du sollst dich nicht choken, Ahnung. Du sollst Dips machen.
Autoerotische Strangulation beim Dippen wäre.
Was ich aber schon mitbekommen habe. Achso, sorry, Falk, warst du durch mit.
Ich war jetzt fertig, ja.
Okay, genau.
Bitte erzähl.
Was ich schon
was hast du
mitbekommen
habe, Kona?
Das. Alter, dann mach ich. was ich schon mitbekommen habe, ist auf jeden Fall, dass es da auch gut ist, sich ein bisschen einzucrunchen. Also, ich will jetzt nicht sagen eincrunchen, weil dann stellen sich die Leute immer türkische Halbmond vor. Aber sich so ein bisschen zu. Ne, compress the chest, brace the core. Dieser Vibe. Und nicht so mit aufrechter, stolzer Brust, mit.
Mach's nicht. Mach's einfach nicht.
Aufhänger deutscher Brust.
Okay, also jeder darf sich selbst entscheiden, wie er sich präsentiert. Ich lasse es dann auch unzensiert natürlich so stehen. Für alle, die sich da mal reinhören wollen, Folge 76 mit King of Weighted, da haben wir auch mal die Dips besprochen mit den Calisthenics-Profis, wo ich und Falk natürlich unser Wissen da ein bisschen hergezogen haben. Das hat natürlich viel geholfen.
Aber ja, das war
Also die meisten sind halt so überstreckt, ne? Du willst jetzt auch nicht crunchen, aber ja, einfach auch ein bisschen die Hüfte stacken. Beugen und dann schön im Stacks bleiben. Ja.
Erst und Kopfposition in geht wieder selber. Snacken.
Du willst die was war vorhin? Die Dip, also da passt, ne? Du willst der Dipvogel sein.
Ja.
Der
Dipvogel, genau.
Also ich glaube, ich würde jetzt
das Aufpieper
eher sagen, ich würde mich jetzt, weißt du, auf eine sehr geile Chest Press setzen. Wir haben jetzt die Flex Leverage Chest Press. Muss ich sagen, die geilste Chest Press, auf der ich jemals gesessen habe. Also wirklich insane. Kommt alle ins Dust Gym. Schüttelt mir die Hand, wenn ich an der Rätsel stehe, wenn nicht, verpisst euch. Auf jeden Fall richtig, richtig gute Maschine. Macht sehr viel Spaß. Ist so konvergierend. Kommt so aus so einem leicht so von unten so, aber nicht so nach innen klein oben, sondern eher so gerade nach oben. Also ist einfach, die fühlt sich einfach richtig natürlich an. Macht sehr viel Spaß. Aber ich glaube trotzdem, irgendwo haben Dips natürlich andere Vorteile, die jetzt eine Chest Press nicht hat. Deswegen werden die Dips jetzt mal wie ein gutes Euter abgemolken.
Wow, der Landwirt kommt hier einfach durch. Bauer Novak hier wieder am Start. Aber ja, also wir haben neulich auch mal festgestellt, das finde ich auch, glaube ich, ganz wichtig, so ein bisschen eher Hypothesen aufstellen, Ausführungen machen und am Ende auch checken, war die Ausführung genügend und hat meine Hypothese gestimmt. Und da zum Thema, wenn man halt Muskulatur aufbauen will, ne, für die Bank. Ich finde, man bewegt sich auf dem Kreis, Brustmuskulatur bewegt halt viel Gewicht. So, dann sagt man sich, naja, da muss ich mal Hypertrophie machen. Macht so zwei Sätze mehr, ne? Und dann wundert man sich, dass ja die Bench nicht vorangeht mehr. Denkt sich so, ja, also so habe ich oft das Gefühl, ne? Man denkt so, ja, Hypertrophie ist ja anscheinend wichtig, dann gebe ich den Leuten mal ein, zwei mehr Sätze und dann passiert aber nicht so wirklich was in der Bank. Und was mir dann aber aufgefallen ist, als ich das so ein bisschen selbstkritisch beleuchtet habe, hast du denn überhaupt den ersten Schritt geschafft, nämlich haben die jetzt größere Brustmuskulatur? Haben die sich krass gesteigert, auch in allen Hypertrophieübungen? Mhm. Und dann denke ich mir so, irgendwie machen die seit 4 Wochen, seit 3 Monaten nehmen die dieselben Kurzhanteln beim Kurzhantelbankdrücken. Also, wenn die Hypothese ist, mit einer dickeren Brust kannst du mehr drücken. Ich habe den 2 Sätze mehr Hypertrophie gegeben, aber so richtig sehe ich keine Veränderung. So richtig sind die da nicht krass besser geworden. Also klar, bei neuen Übungen wird man ja erstmal schneller besser, aber sagen wir mal bei den Staples, dann reicht das vielleicht auch einfach nicht, ne? Und dann ist vielleicht auch nicht die Lösung Chest Press oder Dips, sondern ist vielleicht die Lösung einfach beides und alles und ein bisschen mehr machen. Oder natürlich einfach erstmal besser machen. Die Hypertrophieübung ist natürlich eine andere Sache. Aber ja, da habe ich gedacht, vielleicht sollte man, wenn man Hypertrophie mal ernst nimmt, nicht nur so 2 Sätze adden, sondern vielleicht mal 5 oder so.
Ich weiß nicht, ob du, kurz zu dem Thema, ob du da groß drin bist. Aiden Röder, kennst du den? Der war mal ehemaliger Norrie-Coach. Hat da eine sehr coole Fallstudie über sich selbst gemacht, wie er sehr weg ist von Bankspezifität, weil er eine sehr, sehr gute Brücke, auch sehr, sehr technische Bank hat. Wie er weg ist von sehr spezifisch und sehr technisch zu drücken zu sehr viel Bodybuilding-Bro-mäßig. Und ich würde es schon fast als eine Art Hypertrophiephase nennen, die wirklich unspezifisch ist. Und dann irgendwann wieder mehr Richtung Bankspezifität gegangen ist und dann irgendwie so einen 3 Jahre alten PR komplett gesmashed hat und weitere so Submax-PRs und Rep-PRs und so. Und das fand ich sehr interessant und ich glaube wirklich auch, dass bei gerade auf der Bank eigentlich viel mehr Bodybuilding gemacht werden kann und auch, glaube ich, da gut und gerne mal wegkommt mit nicht super spezifisch zu arbeiten, sondern wirklich auch mal ein bisschen unspezifisch zu arbeiten. Ich will es jetzt nicht so als die Hypertrophiephase ist wieder zurück darstellen, aber so ein bisschen dieser Vibe, so mal über den Tellerrand rausschauen von nur dieses eine Schema funktioniert wieder. Und fand ich einen coolen Ansatz. Also der hat es auch sehr schön dargestellt in so einem Post, was er gemacht hat, die Übersicht. Ich meine, es ist natürlich nur die
Stichprobengröße NS1. Weißt du ungefähr, wie viel Hypertrophie-Slots er ungefähr gemacht hat?
Oh, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Ich werde es nochmal raussuchen. Ich werde es nochmal, wenn dann nächste Woche die Folge ist, werden wir dann vielleicht mal schauen, dass wir das irgendwie
die Shownotes, weil wir da so
irgendwie nochmal
so gut dran denken immer.
Ja, ganz genau. Vielleicht klappt das ja, aber ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. War aber auf jeden Fall interessant. Und war auch unspezifischer und wirklich mehr Hypertrophie fokussierter, als ich tatsächlich gedacht hatte.
Ja, ich denke manchmal einfach, dass da zu wenig gemacht wird oder dann wird gesagt, ja okay, wir machen mal ein bisschen mehr Hypertrophie,
ja.
Und das wird aber dann nicht so richtig ernst genommen. Ich finde es gleich gerade nicht genau wieder, ich glaube, wir hatten es schon abgearbeitet und dann mal zusammengefasst, aber da gab es auch bei Data Driven Strength ein Beispiel, also wo Josh Pellant von denen einen gecoacht hat, hat auch so eine Case Study gemacht. Und da meinte er auch, die haben halt ihre Main-Bank-Session, sage ich mal. Ne? Da gibt es natürlich auch Variablen. Und dann haben die halt ihre Hypertrophie-Slots. Und da wird dann halt nicht von, ich meine, okay, Brust. Wie viel Assistenzen, Sätze, Brust machst du so zusätzlich zum Banktraining? Was ist so dein Standard, Corona? Oder gib mir eine Range von bis.
Meinst du jetzt Sätze, Assistenzen, die nicht...
Genau. Dips, Kurzhantel drücken, Maschinen-Chest-Press, alles sowas.
Ich muss sagen...
Fleiß von mir aus.
Da bin ich jetzt gerade wirklich eher der weniger macht, aber sehr viel rausmelken kann. Also es sind zwei Sätze Dips, zwei Sätze Low-to-High Cablefly und drei Sätze Trizeps aktuell.
Also so vier Sätze Brust, ne, und drei Sätze Trizeps. Und ich bin eigentlich auch immer so zweimal die Woche vielleicht und dann so zwei bis drei Sätze. Bei manchen vielleicht dreimal die Woche sogar mit einer leichten irgendwie so Health-Übung dazwischen und dann vielleicht nur zwei Sätze jeweils. Also so auch so sechs Sätze vielleicht maximal. Also meistens so sechs Sätze, denke ich mal, für die Brust. Und ja, dann war hier so ein Beispiel, dass da einfach mal der Standard ist, 8 bis 10 Sätze nur für die Brust schon zu machen. Was ich dann auch oft bei anderen sehe. Also bei Marcellus, wir haben uns ja da sehr viele Pläne angeguckt.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, es gab keinen, der nicht drei Slots oder drei Übungen Brusthypertrophie hatte. A,
drei meistens bis fünf drei Sätze.
Naja, 2 bis 3. Aber insgesamt waren es dann quasi immer, wie viel ist es dann? 8 bis 9 Sätze mindestens, ja. Und dann hast du noch manchmal in kleinen Barbell als Secondary Day Backoffs gehabt. Und dann denke ich mir so, naja gut, aber das ist auch das Volumen, was ein Bodybuilder manchmal fährt, ne? Und wenn man vor allen Dingen eine Low Range of Motion hat, vielleicht muss man dann, reicht's nicht, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt von 3 Sätzen Brust auf 5 Sätzen hoch und erwarten dann, dass die Brust davon übelst wächst und dass wir dann mehr Bankdrücken machen. Und ja, in dieser Case-Study war es so, die hatten 8 bis 10 Sätze erst, glaube ich, aufgeteilt, so die Hälfte bisschen Schulter fokussiert, die Hälfte Brust fokussiert. Dann haben die alle Accessories auf Brust geswitcht, da ist alles ein bisschen stagniert, also ich glaube einfach auf Flat Dumbbell Press. Und dann haben sie gesagt, okay, vielleicht ist doch, ist anscheinend wirklich ein seltener Fall, also sowas ist wirklich jetzt nicht die Regel, aber bei ihm haben die gesagt, es ist wahrscheinlich wirklich eine leichte Schulterschwäche, haben das auf Low-Incline-Dumbbell-Press umgeswitcht, alle 8 Sätze oder 10 Sätze, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, und bumm, auf einmal konstant in Block PA gemacht. Und da denke ich mir so, hättest du das mit ein paar Sätzen gemacht, wäre es nicht, also der hatte ja schon einen Block, wo der 50-50 gemacht hat, ne? Und dann glaube ich manchmal, dass da noch zu zaghaft versucht wird, diese Hypothese zu bestätigen, weil du halt dann vielleicht von 1, 2 Sätzen den Unterschied noch nicht siehst, ne? Dass man dann vielleicht auch mal zum Testen mal ein bisschen Gas geben muss. Und ich weiß noch, ich hatte ja auch mal von Data Driven Strengths ein Template, da hatte ich auch, glaube ich, den einen Tag 5 Sätze Dumbbell Press und den anderen Tag 4 Sätze Deficit Push-Ups. Könnte man dann selber auswählen den Slot, aber da wurde auch nicht geknausert, sagen wir mal so.
Ich muss auch sagen, ich bin jetzt ein kleiner Fan geworden von Barbell Incline Press tatsächlich. Hätte ich früher nie gemacht, aber es ist einfach sowas Schönes, spezifisch-unspezifisches. Und irgendwie finde ich, hat es einfach noch was. Und das macht auch irgendwo Spaß. So, das ist einfach mal wieder was komplett anderes. Also ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal auf einer Incline Barbell Bench gesessen?
Also ich glaube, ich habe nur
richtig.
So Feed-Up-Sachen gemacht. Also Flatback und sowas.
Richtig.
Barbell.
Und ja. Das ist was komplett anderes. Das ist super, super komisch, weil du sitzt dann da drinnen in dieser Incline Bench und du fühlst, das fühlt sich ja komplett komisch an, weil auch gerade jetzt dadurch, dass wir natürlich immer mit Fokus auf Arch und alles haben, hockst du da drinnen und kannst, klar, du kannst archen, ne, aber irgendwo ist ja auch dann so ein bisschen scheiße. Du triffst natürlich immer noch einen anderen Winkel von der Brust. Auf jeden Fall muss ich sagen, Barbell Incline Bench, wenn man das lange nicht mehr gemacht hat und man so einen Switch haben möchte, in dem, was man aktuell macht, ist eine geile Sache.
Und da glaube ich, bevor man auf 8 bis 10 Sätze Brust hochgeht, ganz, ganz wichtig, ich hatte auch schon Leuten Incline Barbell Press gegeben und die meinten, ich fühle da nur meine Schulter und zwar nicht so nach dem Motto Schultermuskulatur, sondern es tut nur in der Schulter weh. An alle Leute, vor allen Dingen, die sehr, sehr weit greifen, sehr, sehr hoch ablegen, ich glaube, das ist erstmal auch ein Skill, dass man lernt, Hypertrophie richtig anzuwenden dann im Brustbereich, wenn man gewöhnt ist, ja, sehr, sehr technisch zu drücken. Können manche gar nicht so Close Grip und Incline Work quasi das aus der Brust rausholen, wenn die einen tiefer Ablagepunkt haben,
ja.
Weil die Schultern zu sehr hoch schwanken, weil die das nicht, dann ihre Brust nicht hebeln können und immer den Hebel verlieren. Da auf jeden Fall mal erst lernen, quasi die Brust zu benutzen und dann gutes Volumen zu adden und nicht einfach Trash-Volumen, wo man sich einfach nur die Schulter kaputt macht und ja, sinnlos reinballert.
Ja, ja, voll, voll. Ich habe mal noch eine. Vielleicht jetzt noch eine letzte Frage, letztes Thema, was ich noch kurz anreißen möchte. Wie viele Reps programmt ihr so in den Assistenzen? Also, jetzt bin ich so ein Latzug, mal ein Pulldown. Es geht jetzt nicht mal um Chest Accessories. Ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber auch so Trizeps, Bizeps, Schultern. So. Was ist
denn
da so?
Lass doch mal wirklich durchgehen. Ich glaube, da haben wir noch nie drüber geredet. Wir können ja wirklich mal so durch die Übungskategorien durchgehen.
Also, ich länger nichts gesagt, deshalb fange ich einfach mal an.
Ach, Falk.
Okay, alles, was so Schultern ist.
Bist du noch
ist,
da?
Ich bin noch da, ja. Das ist natürlich auch die schöne Dynamik, wenn man wieder bei so einer Dreierkonstellation hier ist, ne, dass man auch mal eine kurze Pause haben kann. Also, so alles, was so Schultern ist, Seitheben, Reverse Flies und so, mache ich ein bisschen high-rappiger. Also, würde sagen, in einer Range von 10 bis 20, eher 15. Und alles andere versuche ich irgendwie so bei 12 zu cappen eigentlich. Also bei so Armübungen passiert schon immer mal, dass das ein bisschen mehr wird, wenn man das Gewicht zu leicht wählt. Aber ansonsten alles, was so Latzug, Rows, auch alles mögliche an Brustübungen, bin ich so zwischen 7 und 12 Wiederholungen. War das zu unspezifisch?
Nee.
Ja, aber...
Für Max,
aber, ja, also ich glaub, nicht. Ich gehe bei nix, bei keiner Übung auf 20 hoch, außer es sind so wirklich so Health-Sachen irgendwie. Auch bei 15 ist bei mir sehr selten. Ich glaube, ja, so einarmige Lateral Raises oder so, oder auch mal eine Trizeps-Extension, einarmige, da gehe ich auch bis 15. Oder so, ja, Face-Pulls vielleicht. Ich habe jetzt immer gerne, werf den Leuten so Bicycle Crunches rein, weil so eine Rotationsübung, boah, selten drin, eine Core-Übung. Und ich finde, die kann man halt geil wegrotzen. So, legst halt kurz auf den Boden. Da ist jetzt nicht so viel Überwindung drin. Und ja, da mache ich dann auch einfach 20er, also 20 Reps. Aber ansonsten würde ich auch sagen, ja, ich sag mal so, wenn super leichtes Gewicht bewegt wird, dann lohnt es sich meistens mehr, in die höheren Rep-Ranges zu gehen, ne? Und die Frage ist dann wahrscheinlich, wann macht ihr schwerer? Also Dumbbell Presses bleibe ich gerne unter 10, muss ich sagen. Sonst werden die von vielen nicht ernst genommen. Also so 8 bis 10, 6 bis 10, manchmal auch mit einem Topsatz vorne. Dips mache ich auch eher lower rappig, da will ich auch nicht unbedingt auf die 10 hochgehen, weil es dann das Potenzial verschwendet. Ich glaube, das ist so ein Ding, ne? Wenn es Potenzial hat, Übertrag auf die Übung zu geben und ein sehr ähnliches Pattern hat und halt Verletzungsresistenz ist, ne? So eine Chest Press kann man halt auch mal härter pushen und ich weiß nicht, ob Bulgarian Split Squats da 5er Sinn machen, super schwer. So, weißt du, was ich meine? Ist halt ein bisschen zu unstabil und ja, alles, was quasi nicht essentiell ist, kann man, denke ich mal, ein bisschen höherrappiger gestalten. Irgendwie so Sachen, schwere Rückenübungen, finde ich, kann man auch manchmal ein bisschen eher so in der 8- bis 10er Range machen. Oder ja, so Chin-Ups oder einarmige Dumbbell Rows sind gerade so richtiger Favorite. Alter, Kona, machst du mal einarmige Dumbbell Rows, so richtig oldschool Bodybuilder am an der Kurzhantel Ständer schön überlehnen. Ich habe das nie gemacht. Hey. Nie. Weil, hey, warum? Ist ja unspezifisch und wir belasten ja schon den Rücken die ganze Zeit, lass mal lieber alles chest-supported machen. Und es ist aber so eine geile Core-Übung und ich finde, das hat so ein geiles Feel. Also ich feiere die Übung gerade mega. Ja, die kann man auch mal ein bisschen schwerer da anfassen, sonst macht es ja keinen Spaß.
Ich frage eigentlich deswegen, weil ich auch da mir mal überlegt habe, wieso muss man dann immer eigentlich in dieser Range von 8 bis 12 bleiben. Ne? Manchmal macht man auch mal so ein 10 bis 15. Aber ich bringe mittlerweile so die Progression wirklich immer weiter, dass auch mal so ein Rudersatz, vorausgesetzt, wir haben eine gute Ausführung und auch in den Blöcken davor konnten wir das gut steigern über die Blöcke. Und ich sehe auch, da ist ein Wille da, das Block für Block, Woche für Woche besser zu machen. Und da ist irgendwo eine rote Faden drinne. Aber auch da bin ich mittlerweile mal so, in diesem 4 bis 6 Rap-Bereich ist absolut okay. Da geht's dann natürlich nicht drum, dass du da voll den 0 Raps in Reserve hast. Aber ich finde, das ist auch mal sehr interessant, einfach auch mit solchen Lasten dann zum Beispiel was zu rudern, einarmig zu rudern, mal so ein Chest-Supported Lat-Pulldown zu machen. Einfach wirklich tempo-fokussiert, kontrolliert, aber mit viel Gewicht für eben so Lower Raps. Den initialen Gedanken hatte ich von dem Powerlifting-Professor, kennt ihr den? Der heißt auf Instagram The Powerlifting-Professor. Das ist so ein Ami, der beugt auch insane breit. Also ich weiß gar nicht, was seine Agenda ist, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. aber das fand ich auch sehr, sehr interessant und denk mir auch, wieso muss das bei 8 bis 12 so gecapped sein, ne? Was so der Klassiker ist. Und wir haben ja schon oft über Hypertrophie und Hypertrophieplanung geredet. Und ich finde, auch das kommt auch bei allen sehr gut an. Es geht jetzt nicht darum, dass alle Assistenzen jeden Block immer schwerer werden. Aber so in gewissen Sachen ist es auch mal geil, sowas zu machen. Und auch so ein 5-Rep-Max-Shoulder-Press-PR zum Beispiel an einer guten Maschine mal zu holen, ist einfach cool, weil dieses, ja, 15 Reps mal Discomfort ist halt irgendwo auch immer so ein bisschen eine Sache auch von Motivation und allem.
Ich glaube, unter 6 würde ich vielleicht jetzt nicht gehen, obwohl vielleicht bei einem Topset. Und da ist ja, glaube ich, auch der Hund, nee, Hund begraben, ist das falsche Sprichwort? Keine Ahnung.
Da liegt der Hund begraben.
Ja, ja, aber ich frage mich, ob es jetzt passt in der Situation.
Ich glaube, das ist das Huhn frittiert.
Ja, wir gleich sehen.
Der Saufpieper. ich denke, was du schon sagst, ne, es ist einfach Abwechslung. Und eigentlich habe ich mir auch mal vorgenommen, voll. Öfter mal so ein bisschen die Rap-Range zu flippen. Also nicht so 8 bis 12, das kann ja schon bringen, wenn du sagst, okay, mach mal. Ja, auch mal irgendwie 9 bis 11 oder so.
Boah, Max, Junge.
Ey, aber da bist du ja wirklich krank. Welcher Coach schreibt sowas rein? 9 bis 11, 7 bis 11.
Ich kenne so viele Bodybuilding-Coaches, die da 7 bis 13 Raps oder so oder 7 bis 11 schreiben.
Ja, weil ich mir denke,
Bro, mach doch bitte mal, also jetzt Quatsch, ehrlich.
Ich glaube, wenn du eine 13 oder eine 11 in deiner Rap-Range hast, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du der nächste Genius der Zeit bist oder ob du Trottel bist.
Der nächste Autist der Zeit bist.
Nee, ja, ich glaube, ich habe mir mal öfter vorgenommen, eigentlich so, ich weiß nicht, den einen Block mal so 12 bis 15 Raps, Tri-Taps, Cable Extension und dann halt mal den anderen 8 bis 10 oder so zu machen.
Ja.
Und ich glaube, das bringt es halt wirklich, weil es ein anderes Feeling ist und dann kann man dieselbe Übung machen, aber man hat ein Gefühl von Abwechslung. Vor allen Dingen, weil man dann auch nicht immer dieselben Gewichte sieht. Ich glaube, das ist halt auch hilfreich, vor allen Dingen, wenn man öfter dieselben macht. Und was bringt uns denn in Topsatz im Chin-Up? Das bringt halt rein gar nichts. So, weder für Hypertrophie, glaube ich, noch nicht im Fertigsten was für unsere Powerlifting-Work.
Falsch.
Aber bringt halt Fun. So,
bin
ne?
ich, ja, ja, voll, voll. Bin ich nämlich anderer Meinung, bringt nämlich schon voll was. Und das liegt aber eher an der Motivation. Das, weil, wenn du dann so ein 2x10 at 7 hast bei einem Chin-Up, zu 100%, du rotzt den am Ende vom Training hin. Wenn du da einen Topsatz hast von, weiß ich nicht, 4 bis 7 bis 11, von 4 bis 6 Reps, von 3 bis 5 Reps von mir aus und danach noch ein Back-Off, gehst du zu 100% motivierter an die Sache ran, weil du dir denkst, geil, Alter, ich habe hier einen Topsatz, ich kann den pushen, ich kann auch da wieder irgendwas chasen. Zu 100%, also bin ich voll der Meinung.
Und dann machst du halt einen Drop-Off, ne? Kilo-Drop-Off oder Prozent.
Ja, natürlich, natürlich.
Hast du den Salat in den Back-Off.
Ja, mein Gott, Alter, dann musst du ein bisschen besser runden und halt stärker werden.
Aber ich find, da ist auch super wichtig, was du schon sagst, ne, dass einfach die Übungen auch Spaß machen, ja, dass man Bock auf die Übung hat. Weil ich habe das nämlich nie, dass ich sage, du hast am Ende vom Training Topsatz weggekloppelt. Ja, Spaß, was für Loser. Und dann, nee, ich habe noch nie das gehabt, dass ich irgendwie als letzte Übung Dips, dann Topsatz fertig, dass ich dann bei den Backoffs ganz am Ende vom Training, letzte Übung, denke, oh ja, dann mache ich jetzt mal ein bisschen leichter. Bullshit, ja. Dips mache ich, ey, das war gut, da geht jetzt noch ein bisschen was oder entflammt noch mal richtig der Bock und da kann die richtige Übung viel, viel bewegen.
Ja, also bin ich voll deiner Meinung und bin auch der Meinung, dass da so ein bisschen die Motivation viel mehr mit reinspielt, als man eigentlich denkt. Das ist aber auch generell bei der Assistenzplanung einfach, wenn ihr Bock drauf habt, eine Assistenz gut zu machen, dann wird die auch 100% besser gemacht, als wenn du sagst, ich rotz die da jetzt hin, weil steht ja auf dem Plan.
So, jetzt wieder zurück zum Thema. Stiff Leg Deadlift. Das haben wir auch, glaube ich, aus dem Sean Riega Video zu Deadlift-Assistenzen unter anderem und auch zu dem Deadlift-Programming für Leute mit so mäßig geilen Hebeln. Da haben wir uns ja ein bisschen was angeguckt, auch Pläne angeschaut und da war ja auch der Call, dass statt da so hyperspezifisch zu sein, die ganze Zeit sehr, sehr viel Sumo zu heben, es eher so wird, dass du versuchst, diesen Sumo-Impuls-Stimulus einmal die Woche zu setzen mit einem Topset und ein paar leichteren, auch gern mit Drop-Off-Back-Off-Sets, aber das ist jetzt gar nicht so das Thema. Und ergänzend dazu, weil halt eben die Hebel so sind, dass man relativ viel Hüftflexion hat, aus der man wieder rauskommen muss, dass man die Assistenzen oder die Variationen so wählt, dass man die Hüftstreckung mehr trainiert. Das Thema hatten Maxi und ich auch vor einer Weile, als wir uns Pläne von unseren Trainees angeguckt haben und dann überlegt haben, was man da machen kann. Auch über conventional gesprochen, das hat Sean O'Riega auch gemacht. Da haben wir dann relativ schnell in die gleiche Kerbe geschlagen. Und er hat auch wieder einen Case stark gemacht für Stiff Leg Deadlifts. Und ich wollte eigentlich nur mal ankündigen, dass ich das jetzt bei ein paar Trainees reingeprogrammt habe, die das intuitiv sehr, sehr gut machen. Und da gerne nochmal, einfach um mich selbst zu checken und auch die Hypothese um das Steifbeinkreuzheben zu checken, hier schon mal erwähnen möchte und dann gerne in ein paar Wochen nochmal drauf eingehen, ob das tatsächlich was taugt. Habt ihr irgendwie Erfahrungen mit Programming von Stiff Leg Deadlifts? Also Maxi, du selbst hast ja eine Zeit lang auch gemacht. Als du beim Stefan warst, glaube ich auch.
Der Steifbein-Stefan.
Steifbein-Stefan-Tag. Wie ist denn so deine Erfahrung als Ausführender damit?
Ich glaube, ich habe den noch damals sehr schlecht gemacht, muss ich sagen. Und ich, ganz ehrlich, ich könnte mir jetzt was aus dem sonst woher ziehen, aber ich bin noch nicht confident zu sagen, dass ich genau weiß, okay, der braucht ADLs und der braucht Stiff-Legged Deadlifts. Was ich jetzt eher so aus anderen Informationen bekomme, ist es halt, dass es helfen kann, wenn man wirklich Probleme hat, wenn man im Brustwirbelsäulenbereich zu sehr einrundet. Also, dass man initial diese Spannung vom Boden halt aushält und da nicht zu viel nachgibt im Vergleich zu ADLs. Ich denke mal, so der Hauptunterschied ist ja wirklich, dass man vom Boden quasi startet und dass man halt nicht die so eccentric Focus macht wie den ADL, sondern schon eher konzentrik Focus. Ne? Und es gab damals auch, David Woolson sagt auch, dass es zu einer seiner Lieblingsvariationen ist, genau so halt ausgeführt, dass man die Position halten muss vom Boden und dass es auch eigentlich nur bei dem Lift darum geht, dieses Gewicht halt in einer guten Position vom Boden zu kriegen und dann halt kann man es entspannt runterlassen. Das ist jetzt nicht so der Hauptfokus. Würde aber sagen, ich bin da noch sehr unconfident, dass ich sagen würde, ja, der braucht das, das braucht das. Aber ich habe mir direkt das aufgeschrieben, als du es jetzt gerade so erzählt hast für jemanden, dass es vielleicht wirklich ein bisschen besser für diese Hüftstreck- und Positionsproblematik sein könnte.
Ja, ich schätze halt auch. Also ich schätze, das könnte, das denkt man sich natürlich immer, wenn man so eine Übung findet, aber das könnte so der Missing Link sein für
das ist es,
gutes, ja. Gutes Kreuzheben für Leute, die jetzt halt nicht super geile Hebel für einen Sumo-Deadlift haben, schöne lange Arme und dann wahrscheinlich auch eher mal in Oberschenkel krachen, dass man damit arbeitet. Ich habe ja lange auch schon, Shoutout an Alex, mit Convi als Variation für den Comp Sumo Deadlift gearbeitet und bei ihm hat das sehr, sehr gut funktioniert und ich denke, dass man da bei einigen, die vielleicht mit ihrer Position dann insgesamt nicht ganz so confident sind, dass man da mit dem Stiff Leg Deadlift möglicherweise nochmal ein bisschen mehr Ruhe, Geduld, ne, dieses um Position kämpfen, Position halten, dass man da nochmal ein bisschen mehr drauf Wert legt. Und ich hoffe, dass das sich auszahlt. Aber wie gesagt, ich werde da in ein paar Wochen nochmal Rückmeldung und Feedback geben, wie sich das an sich und in sich entwickelt und auch wie sich das möglicherweise auf den Comp Sumo Deadlift überträgt. Aber halten wir mich accountable für und checken das dann in ein paar Wochen nochmal.
Würdest du sagen, ist es eher was für Sumo-Heber oder für Conventional?
Ich würde sagen, für beide. Ich würde aber sagen, dass Sumo-Lifter da wahrscheinlich eher das größere Defizit haben. Also, wenn du Convi hebst, ist deine Hüftflexion und Streckung dadurch, diese Range ist ja automatisch ein bisschen größer und du trainierst halt mit dem Comp-Lift selbst diese Hüftstreckung schon mehr. Und bei Sumo-Liftern ist es, glaube ich, dann wird es durch die Comp Übungen ein bisschen weniger trainiert und dadurch ist die Notwendigkeit, die mögliche Notwendigkeit, Stiff Leg zu heben, etwas höher, würde ich sagen. Hm.
Wahrscheinlich auch, wenn man so zu squatty einfach unterwegs ist, ne? Also ich glaube, da ist es ein guter, also vor allen Dingen vom Boden, ne? Wenn man da zu squatty in Position geht, kann das wahrscheinlich was bringen. Kurt, hast du schon mal gemacht?
Ich wollte gerade sagen, ich finde es, glaube ich, genau für sowas gut, wenn du mal deine Hüftposition eigentlich finden musst, wo denn eigentlich dein stärkster Punkt ist. Wenn du jemand bist, der sehr gerne sehr sich sehr tief reinzieht für ich bin super aufrecht Gefühl, aber die Position sowieso nicht halten kann, finde ich das super. Also ich glaube, generell tut's allen gut, wahrscheinlich weniger aufrecht zu sein, als man denkt und als man überall sieht, so. Weil da geht sehr oft einfach diese ganze Hinge-Komponente verloren und ich glaube, mit so einem Stiff-Leg-Deadlift ist das wirklich gut gemacht.
Ja, wenn ihr auch gut gemachtes Coaching wollt,
wow.
Dann könnt ihr euch gerne bei uns auf die Wartelisten schreiben. Bei mir ist gerade full. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich erstmal alle eingewiesen klingt so komisch, aber alle ausgestattet hat mit dem Plan, ein paar neue reingekommen. Ich denke mal, Ende des Jahres werde ich wieder für ein paar öffnen. Bei Falk auch nach der LM, meintest du? Ne?
Ja, ja, also wahrscheinlich auch Ende des Jahres, so Mitte, Ende November wird es dann, werde ich wieder Kapazitäten haben, ein paar zu nehmen. Ansonsten meldet euch bei Kona, der hat Zeit und Bock, Platz und Bock. Zeit hat er nicht, aber ansonsten.
Zeit habe ich, Bock habe ich auch.
Nee,
umso
keine Trainings, dann kommst du wieder nicht zum Podcast.
Umso weniger Stunden muss ich im Gym arbeiten und umso mehr Stunden kann ich wieder opfern für Podcast und alles andere.
Also doch alle zu Kona, damit wir wieder hier regelmäßig die Ehre haben, den Wiener Jungen hier im Podcast zu haben.
Also, Wiener ich könnte noch einen Witz machen, einfach die Toilette in das Gym sprengen, aber ich glaube, da mache ich...
Die Thema auf. Keine Sorge, die war schon gesprengt jetzt letzte Woche.
Die eine, oder was?
Die zwei.
Entschuldigung. Geil. Da ist Männertoilette auf dem Wettkampf, Powerlifting-Wettkampf, sage ich da nur.
Ja, ja. Das ist immer eine Special Experience. Damit wollen wir uns natürlich verabschieden aus der dieswöchigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kona, dass du mal wieder dabei warst.
Juhu!
Und wir hören uns nächste Woche hoffentlich auch wieder in dieser wundervollen Traumbesetzung hier. Bis dahin, Tschüssikowski.
Ciao.
Ciao.